Aufnahme. Podcasts und Videos mit Philipp. Einfach nachgefragt.
Eins. Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung, einem neuen Video von Achtung, Aufnahme, Podcasts und Videos mit Philipp. Und heute freue ich mich sehr, den ersten Österreicher im All begrüßen zu dürfen bei meiner Sendung, Dr. Franz Fiebeck. Herr Dr. Fiebeck, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, über Ihre Reise ins All sprechen zu können. Danke.
Danke.
Können Sie uns ein bisschen, freut mich. Können Sie uns ein bisschen was schildern? Es ist schon ein Zeitalter her. Ich kann mich erinnern, und bitte korrigieren Sie mich, Oktober 1991, das sogenannte Austromir 91-Projekt. Eine Frage, die Ihnen wahrscheinlich schon 100.000 Mal gestellt worden ist, verständlicherweise, auch heute wieder. Wie war es, im All zu sein? Wie sind Sie dazu gekommen? Ich glaube, es war ein intensiver Auswahlprozess, Ausbildungsprozess. Und wie war die Reise ins All? Wenn Sie uns das ein bisschen schildern könnten, wäre es super.
Das ist immer die beste Frage, wie war es wirklich? Das kann man nicht leicht beantworten, wie es war. Das ist einfach, es war ein einmaliges, tolles Erlebnis. Aber wie ist es dazu gekommen? Österreich wurde eingeladen von der Sowjetunion, damals war es noch Sowjetunion, an diesem Raumflug, an einem gemeinsamen Raumflug teilzunehmen, zur Raumstation Mir und dort wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Und daraufhin hat Österreich hat das angenommen und daraufhin hat es eine Ausschreibung in Österreich gegeben, wo Kosmonautenkandidatinnen und Kandidaten gesucht wurden. Das war über Medien zu erfahren und da konnte man sich bewerben und ich habe mich damals beworben. Ich war Assistent an der TU in Wien und war relativ kurz vorm Fertigwerden mit meiner Dissertation und habe mich da beworben, weil ich mir gedacht habe, das passt zu mir, das ist der ultimative Trip, irgendwo, ich reise gerne, bin ein bisschen Abenteurer auch und als junger Mensch springt man halt auf sowas. Und dann hat es in Österreich eine Auswahl gegeben, die hat ein Jahr lang gedauert, bis dann schlussendlich der Clemens Lothal und ich ausgewählt wurden. Und wir sind dann nach Moskau, beziehungsweise in Sternenstädtchen, das ist in der Nähe von Moskau, übersiedelt und haben dort 2 Jahre lang ein Training genossen und wurden zu Kosmonauten ausgebildet. Und dann am 2. Oktober 1991 war es dann für mich soweit. Der Clemens war der Ersatzmann, der hat leider keine Chance bekommen. Und für mich war es dann soweit, dass ich zur Raumstation Mir fliegen durfte in einer Rakete und dort im Rahmen des Projekts Austromir die verschiedenen wissenschaftlichen Experimente auch durchzuführen.
Das ist sehr interessant. Die Rakete war eine Sojus-Rakete, wenn ich da jetzt richtig informiert bin.
Genau, die Rakete war eine Sojus-Rakete. Das ist vom Grundprinzip her eine Rakete, die eigentlich schon seit Sputnik und Juri Gagarin verwendet wird, halt kontinuierlich immer verbessert wird und verbessert wird, aber eine sehr zuverlässige und eine sehr stabile, gute Rakete und mit der sind wir dann ins All hinaufgeflogen.
Wie lang war damals der Flug jetzt vom Raumfahrtzentrum direkt bis zur Raumstation? Wie lange hat das gedauert?
Das war damals 2 Tage lang. Es hat also 2 Tage lang gedauert. Heutzutage geht das schon schneller. Die schaffen das schon in 4 bis 6 Stunden. Also bedeutend schneller und damals war halt die ganze Elektronik und die Sensorik noch nicht so genau und schnell, dass man da sozusagen so schnell wie heute fliegen kann. Heute schaffen die das wirklich sehr, sehr, sehr kurz, also in 4 bis 6 Stunden in der Raumstation sein, das ist schon eine tolle Sache.
Das ist schon ein Unterschied zu damals. Ich stelle mir das wahnsinnig aufregend und wirklich nicht leicht erklären vor. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass eigentlich eine Reise ins All, im All zu sein, glaube ich, vielleicht fehlen in unserer Sprache sogar die Worte dafür. Aber vielleicht kann ich sie noch ein bisschen rauskitzeln, weil noch einmal, man hat nicht immer einen Astronauten vor sich. Wie war das Gefühl dann? Sie haben natürlich sehr viel gearbeitet auch. Ich glaube, die 10, 12 Tage mit den wissenschaftlichen Experimenten. Das Gefühl, glaube ich, auf der Erde runterzusehen, das Gefühl der Schwerelosigkeit, kann man das ungefähr beschreiben? Ich weiß, es wird schwer sein, aber ich möchte das ein bisschen versuchen, den Zusehern und den Zuhörern ein bisschen so näher zu bringen.
Naja, zunächst einmal, damit man seinen Raumflug machen kann, durchgeht ein sehr intensives Training. Und das hat, wie gesagt, bei uns zwei Jahre oder fast zwei Jahre lang gedauert. Und das war also auch eine extrem spannende Zeit, wo man sehr, sehr viel lernt, sowohl theoretisches Wissen als auch dann praktisches Wissen. Und das hat begonnen einmal mit intensiven Russisch lernen, weil Russisch die Sprache war. Und man muss also da schreiben, lernen, lesen, lernen ist eine andere Schrift. Ja, das war sehr, sehr anstrengend. Und dann sind halt diverse andere Vorlesungen dazugekommen, wie die Navigation im Weltall und dann Flugtheorie im Weltall und dann natürlich der Aufbau von seiner Rakete, vom Raumschiff, von der Raumstation. Das lernt man alles theoretisch. Und dann natürlich auch lernt man die Systeme an Bord dieser Flugkörper kennen und lernt dann auch praktisch, diese zu bedienen. Und das nimmt natürlich schon sehr viel Zeit in Anspruch. Nebenbei regelmäßig intensives körperliches Training, damit man gesund und fit ist. Und dann kommt der Start. Der ist natürlich ein sehr aufregender Teil eines Raumfluges. Da an der Spitze einer Rakete zu liegen, wo 300 Tonnen in unserem Fall hochexplosiver Treibstoff unter einem sich befindet und dann zünden die Triebwerke und dieser Treibstoff wird das sozusagen verbrannt oder explodiert über die Triebwerke und beschleunigt die Rakete mit einer Beschleunigung von bis zu 5G, wo man dann das fünffache Körpergewicht hat, hinauf ins Weltall. Der Flug selber in der Rakete dauert nicht sehr lange, das sind weniger als 9 Minuten. Und dann ist man im Weltall in der Schwerelosigkeit und umkreist die Erde im sogenannten Orbit mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometer pro Stunde. Also von 0 auf 28.000 Kilometer pro Stunde in weniger als 9 Minuten. Da ist schon eine Beschleunigung dahinter. Und dann, wie gesagt, hat es gedauert 2 Tage, bis man die Raumstation erreicht haben. Dann findet ein automatisches Docking statt und hat also automatisch bei uns gut funktioniert, wobei die letzten 10 Meter, 15 Meter dann schon noch von Hand gemacht wird, weil ganz einfach die Kosmonautenpiloten hier sich dieses Gefühl auch nicht nehmen lassen wollen. Und dann ist das Andocken und dann wird also die Luke geöffnet und man schwebt in die Raumstation. Und in der Raumstation beginnt dann sozusagen die Arbeit. Und das war halt in meinem Fall eine Reihe von wissenschaftlichen Experimenten, aber natürlich nichtsdestotrotz, speziell am Abend, versucht man dann die Gegebenheiten da oben zu genießen und man hat da einen enormen Ausblick auf die Erde, ins Weltall und ist schwerelos. Und das sind schon ganz unwahrscheinliche Gefühle und Emotionen, die da mitspielen und die einem natürlich fürs Leben lang bleiben.
Das glaube ich, so etwas prägt sicherlich. Also wie Sie richtig gesagt haben, das bleibt Ihnen wahrscheinlich ein Leben lang. Also wenn Sie an Kindern und Kindeskindern weitergeben. Also ich stelle es mir wirklich sehr, sehr, sehr schön vor. Ich habe erst unlängst auch so einen Bericht, einen Podcast, ein kleines Video über die ISS gebracht. Man sieht ja die ISS teilweise sehr gut, wie sie in 400 Kilometer Höhe über die Erde fliegt. Teilweise natürlich auch über Österreich, kommt darauf an, welche Umlaufbahn. Und das ist einfach was Faszinierendes. Das wird bei Ihnen genauso gewesen sein. Sie haben ein ganz besonderes, privates Erlebnis, glaube ich, kann man so sagen, an Bord der Mir gehabt. Sie sind vierfacher Familienvater und Ihre Tochter ist damals genau zu dieser Zeit auf die Welt gekommen, wo Sie gearbeitet haben und auf der Mir waren. In heutigen Zeiten wahrscheinlich hätte man dann vielleicht einen Videocall gemacht oder bei der Geburt dabei gewesen sein. Das sieht man teilweise in diversen Science-Fiction-Filmen immer so, aber das war damals nicht so. Wie war das für Sie? Sie haben natürlich auch die Information bekommen, gehe ich davon aus.
Das war natürlich ein besonderes Erlebnis. Ich bin unmittelbar nach dem Start, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viele Stunden, aber unmittelbar nach dem Start, sagen wir so, ist meine Frau mit Wehen ins Spital gebracht worden und dann einige Stunden später, ist dann meine Tochter am gleichen Tag zur Welt gekommen. Bis die Nachricht allerdings in Moskau im Kontrollzentrum war, war es dann schon spät für uns und für uns war Nachtruhe. Das heißt, ich wurde dann am nächsten Tag in der Früh mit der freudigen Nachricht gemeldet, dass ich am Vortag Vater wurde. In der Zwischenzeit hat es dann schon ganz Österreich erfahren, weil das über Zeit im Bild kommuniziert wurde. Ich habe es dann am nächsten Tag erfahren und habe dann einige Tage später, ich glaube am vierten Tag oder sowas, eine Zuspielung bekommen, ein Video hinauf in die Option hier und habe dann meine Tochter das erste Mal gesehen. Und natürlich ein sehr, sehr freudiger, emotionaler Moment.
Das glaube ich. Wie viele Besatzungsmitglieder waren damals? Ich glaube, Sie waren gemeinsam mit zwei russischen Kosmonauten an Bord der Mir. Das heißt, Sie waren insgesamt zu dritt.
Nein, das stimmt nicht.
Wie viel waren es?
Wir sind zu dritt gestartet, das ist richtig. Okay. In der Rakete waren wir drei, wobei da war schon damals zu spüren, dass die Sowjetunion, dass die Nationalitäten innerhalb der Sowjetunion eine wichtige Rolle spielen werden. Ja. Also bei mir ist der erste Kasache mitgeflogen und dann war eigentlich der Kommandant in Ukraine, aber das war noch damals russisch. Und in der Station selber waren wir dann zu fünft. Also es waren zwei Kollegen oben, die eigentlich auf uns gewartet haben und wir sind dann dazu gestoppt.
Alles klar. Die Mir, die existiert ja nicht mehr. Die hat ja quasi dann einen kontrollierten Absturz quasi erlebt. Glaube ich, so nennt man das. Bitte korrigieren Sie mich.
Genau, so ist es. Die Mir wurde im Jahr 2000 oder 2001, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wurde sie kontrolliert, sozusagen versenkt und ist im Pazifik in der Nähe der Fidschi-Inseln in den Ozean versenkt worden.
Okay. Wie groß war die Station? Ich habe es zwar im Internet ein bisschen gesehen und recherchiert. Ich glaube, kein Vergleich zur ISS, die doch sehr, sehr groß ist von der ganzen Fläche, so groß wie ein, also inklusive Solarsegel, so groß wie ein Fußballfeld. Ich glaube, das kann man jetzt nicht ganz vergleichen, aber wie groß war der ungefähr der Innenraum? Also, wie kann man sich das vorstellen?
Das ist richtig. Also die jetzige ISS inklusive der Solarsegeln, das ist circa ein Fußballfeld, damit man das Gefühl hat. Ja. Die Mir war um einiges kleiner, wobei der zentrale Korpus, diese Art der Module wurden von den Russen auch weiterverwendet und sind bei der Internationalen Raumstation auch vorzufinden. Aber im Prinzip hat die Station Mir, wie ich geflogen bin, ausgeschaut wie ein T. Und jeder dieser Balken rechts von dem T auf der Oberseite ist 13 Meter lang und das ganze T, also der Längsbalken, der war, glaube ich, 20 Meter lang. Im Durchmesser 3 Meter. Und das ist eine zylindrische Röhre, so kann man sich das dann in etwa vorstellen. Die ist dann später noch ausgebaut worden, wo sozusagen bei dem T, wo die Balken zusammenstoßen, in die anderen Raumachsen noch jeweils zwei Module dazugekommen sind. Also sie war dann schon recht groß und ordentlich. Und wie gesagt, Teile dieser Struktur, also jetzt nicht genau die gleichen Teile, aber in der gleichen Konstruktion wurden dann auch weiterverwendet oder wiederverwendet für die Internationale Raumstation.
Okay, das ist interessant, das wusste ich nicht. Bleiben wir bei der Raumfahrt ein bisschen. Wie sehen Sie die Entwicklung, die Zukunft der Raumfahrt mittel- langfristig? Man hat sehr viel Geld investiert in den Ausbau der ISS, in die International Space Station. Sie ist ständig bemannt, auch dort wird geforscht. Wie sehen Sie die Zukunft? Es gibt jetzt so viele internationale, private Unternehmen, die sich da, sage ich mal, ein bisschen engagieren. Es ist immer wieder im Kopf, dass man langfristig, das werden wir alle nicht mehr erleben, vielleicht werden es die Kinder, unsere Kinder erleben, dass man zum Beispiel auch Kolonien am Mars, sage ich einmal, etabliert. Was sind da Ihre Ideen dazu, Ihre Perspektiven? Wie sehen Sie die Entwicklung da in dieser Richtung?
Also, zunächst einmal, glaube ich, leben wir jetzt in einer spannenden Zeit, weil sich sehr viel tut in dem ganzen Weltraumgeschehen. Sie haben erwähnt, die Internationale Raumstation, ja, die ist schon seit vielen, vielen Jahren im Betrieb und wird weiter betrieben werden, wo sehr viele Nationen daran arbeiten und darin forschen. Weiters gibt es Entwicklungen, und zwar schon sehr konkrete, in Richtung Flug zum Mond. Da wird in den nächsten Jahren, und wenn ich sage in den nächsten Jahren, geplant ist von den Amerikanern 2024, 24 wird es nicht werden, vielleicht wird es 2025 oder vielleicht 26 werden, dass die wieder zum Mond fliegen. Die Kapseln, die sind teilweise schon wieder in Betrieb, oder haben wir, die nächste wird heuer ihren ersten Flug auch haben von SpaceX. Diese Kapsel ist schon einmal ins Weltall geflogen, bemannt. Diese Kapseln sind auch in der Lage, dann zum Mond zu fliegen. Und da planen die Amerikaner zunächst einmal eine Station, die um den Mond fliegt und sozusagen permanent den Mond umkreist, und die soll auch permanent dann bemannt werden. Gleichzeitig haben die Russen jetzt eine Vereinbarung mit den Chinesen geschlossen, wo die auch eine Station um den Mond bauen wollen. Und dann ist geplant, dass von diesen Stationen, speziell bei den Amerikanern, ich weiß jetzt den Zeitpunkt nicht, zur Mondoberfläche wieder geflogen wird und dort sozusagen ausgestiegen wird. Und zwar sehr konkret, da ist geplant, dass als erste eine Frau, also eine Astronautin, dann am Mond landen soll. Also das wird sich in den nächsten Jahren entwickeln. Parallel dazu ist die kommerzielle Raumfahrt sehr stark in Entwicklung bei der bemannten Raumfahrt. Unbemannt ist ja die kommerzielle Raumfahrt schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten tagtägliches Geschäft. Und das heißt, da tut sich sehr viel. Der Flug zum Mars geht auch immer durch die Medien. Da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil da gehört jetzt eine Meldung, dass Ende des Jahres schon ein Flug zum Mars stattfinden soll. Also das ist, da muss man schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und ein bisschen realistische Dinge ansehen. Aber die Entwicklungen gehen auch in die Richtung, dass früher oder später der Mensch auch zum Mars fliegen wird. Es finden ja laufend unbemannte Missionen statt. Die sind gut und wichtig und richtig. Und das sind alles Vorreitermissionen, wenn dann der Mensch zum Mars fliegt. Das von Ihnen angesprochene Zukunftsszenario, dass dann unsere Kindeskinder oder wer auch immer dann den Mars besiedeln werden, das glaube ich nicht, dass das im Sinne einer wirklichen breiten Besiedlung stattfinden wird, für Explorations- und wissenschaftliche Zwecke. Absolut, das werden wir noch erleben. Aber dass da jetzt sozusagen die Massen zum Mars pilgern und den besiedeln, das glaube ich nicht, weil es für mich auch nicht wirklich einen Sinn macht, warum man das machen soll. Man soll den Mars erforschen, ja, um daraus nähere Erkenntnisse zu gewinnen. Wie ist das Leben entstanden? Wie wird sich das weiterentwickeln? Ist der Mars für die Erde ein Vorreiter? Und. Aber für mich macht es keinen Sinn, den Mars zu besiedeln. Wir haben hier mit der Erde einen tollen Planeten, der alles uns bietet, wo wir halt nur leider momentan stark daran arbeiten, das zu zerstören. Aber es macht ja für mich keinen Sinn, unseren Planeten hier zu zerstören und dann woanders zu übersiedeln, wo man erst sozusagen Lebensbedingungen schaffen muss. Das ist irgendwie, spießt sich das bei mir im Kopf.
Ich verstehe. Zur Technik der Raumfahrt ein bisschen noch zurückgehend. Ich denke immer an das Space Shuttle Projekt von der NASA, von der amerikanischen Raumfahrtbehörde, was ja eingestellt worden ist. Sie werden vielleicht da bessere Informationen haben. Ich persönlich und sehr viele andere haben das Space Shuttle als interessierter Beobachter auf alle Fälle vorteilhaft empfunden. Ich glaube, seit den späten 70er Jahren hat es die ersten Space Shuttles gegeben. Es ist schon lange her, dass das letzte geflogen ist. Es hat jetzt zwei Katastrophen gegeben, wie wir wissen, mit der Columbia und die Challenger, glaube ich, 1986, die nach dem Start explodiert ist. Ist sowas total mit Nachteilen behaftet? Ist es da den Amerikanern nur um Kosten gegangen? Weil ich glaube, das ganze Konzept des Space Shuttles, ein Raumschiff, was wieder in die Erdatmosphäre eintreten kann, normal landen kann, das hat ja auch so viele Vorteile. Ich glaube, man hat auch relativ viel Fracht hineinbekommen, die Nutzlast war da. Ist sowas ganz ad acta zu legen, über die neuen Raumfahrzeuge, aber da kennen Sie sich besser aus, diese doch kleinen Raketen, können die das Space Shuttle zum Beispiel ersetzen? Wie sieht da die Zukunft aus, Ihrer Meinung nach?
Das Space Shuttle war irgendwo ein Wunderding und war die eierlegende Wollmilchsau. Das hat alles gekonnt. Hat ein bisschen einen Designfehler gehabt. Und zwar speziell während des Starts war es aus Sicherheitsgründen hat es ein Thema gegeben und das ist auch leider dann bei einem Unfall tragisch geendet. Aber sonst ist das Space Shuttle ein wie gesagt, eierlegende Wollmilchsau mit dem negativen Effekt, dass dadurch das ganze System extrem teuer geworden ist. Das heißt, ob man jetzt Astronauten ins All fliegt und wieder zurückbringt, oder ob man Nutzlasten, sehr große Nutzlasten, hinauf ins Weltall bringt oder wieder zurückbringt. Der Space Shuttle war für alles da. Nur um so einen Start zu machen, ist das Ganze sehr teuer. Man schleppt immer alles mit. Wenn man jetzt nur bemannt fliegen will, nur Astronauten zur Raumstation bringen will, dann brauche ich nicht ein ganzes Space Shuttle, sondern da reicht mir eine kleine Rakete mit einer Kapsel, wo ich die Mannschaft draufbringe. Wenn ich einen Satelliten rauf und runter bringe, muss ich nicht unbedingt Astronauten haben. Und überall, wo der Mensch dabei ist, wird sehr teuer, weil dann braucht die ganzen Menschen Erhaltungssysteme. Die Sicherheit muss entsprechend noch viel höher sein. Und da bräuchte ich auch nicht sozusagen ein Space Shuttle. Einen Satelliten kann ich mit einer normalen Rakete raufschießen ins All. Und so ist halt, so hat sich das Shuttle dann selber irgendwo selber erledigt. Das ist leider so. Solche wiederverwendbaren Flugkörper machen aber durchaus Sinn und an denen wird auch gearbeitet, dass man halt, versucht, die Dinge, die Materialien entsprechend oft wieder zu verwenden.
Kommen wir jetzt ein bisschen weg vom Weltraum. Sie haben nach Ihrer Reise ins All, Sie waren, glaube ich, wenn ich da gelesen habe, kurz für Boeing, für Rockwell tätig, sind Technologiebeauftragter des Landes Niederösterreichs gewesen und sind jetzt bei der Firma Berndorf in der Führungsriege beschäftigt. Wie gestaltet sich momentan Ihr Alltag, Ihr berufliches Leben? Was sind momentan so Ihre Projekte?
Ich bin seit Juli letzten Jahres Vorstandsvorsitzender hier in Berndorf bei der Berndorf AG, die eine Gruppe oder ein Konzern ist von mehreren mittelständischen Industrieunternehmen. Und natürlich in Zeiten wie diesen gibt es da jede Menge von Herausforderungen, verursacht einmal Corona. Und das war speziell letztes Jahr eine riesen Herausforderung, weil wie das vor einem Jahr dann gestartet hat, dieses ganze Corona-Thema, wusste man ja nicht, wie das weitergehen wird. Das heißt, wir haben einmal versucht, da sofort uns das Überleben der einzelnen Firmen zu sichern und der Gruppe zu sichern. Und das ist uns ganz gut gelungen. Und wir sind durch das Corona-Jahr recht gut durchgekommen. Und jetzt geht's halt weiter, dass man versucht, die diversen Herausforderungen, die diese Corona-Krise mit sich bringt, entsprechend zu managen. Und auf wirtschaftlicher Seite ist es halt so, dass auf der einen Seite die Behinderungen vorhanden sind durch Reisetätigkeiten. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwie wohin fährt und vielleicht irgendein Meeting mit jemandem macht. Das kann man vielleicht über Teams machen, aber es geht darum, dass Maschinen, Anlagen etc., die müssen montiert werden. Das heißt, da müssen Fachkräfte hinfahren zu Kunden, die müssen dort arbeiten. Wenn diese Reisetätigkeiten nicht möglich sind oder nur sehr schwer möglich sind, dann ist das natürlich eine große Behinderung. Da muss man halt das entsprechend managen. Auf der anderen Seite natürlich die fallenden Auftragseingänge und Umsatzeinbuß, das muss man entsprechend managen. Dann ist teilweise wieder ein Aufschwung zu spüren. Dann gibt es Knappheit von Rohmaterialien, dann gibt es Logistikknappheiten. Erst heute höre ich in den Nachrichten, dass ein Containerschiff den Suezkanal blockiert. Das wird für die Weltwirtschaft sicherlich eine Auswirkung haben, weil dann plötzlich, was ich glaube, gleich 150 Schiffe da nicht durchfahren können. Da kommt es zu einem Stocken der Lieferkette. Da werden halt die Materialien nicht so schnell nachkommen. Und das sind halt Dinge und Herausforderungen, die müssen wir halt entsprechend managen.
Ja, es gibt noch sehr viele Herausforderungen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt in doch sehr bewegenden Zeiten. Lieber Herr Dr. Fieberg, ich möchte mich sehr, sehr bedanken, dass Sie Zeit für mich gehabt haben, für unsere Zuseher und Zuseherinnen und Zuhörer. Es waren sehr interessante Berichte, die Sie gegeben haben von Ihrer frühen Reise ins All. Und wir haben sehr, sehr viel erfahren. Ich möchte mich sehr bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Ich bedanke mich selber und wünsche alles Gute.
Ja, danke, Herr Fieberg, und bis bald. Auf Wiedersehen.
Danke. Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.